Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Manchmal reicht ein falscher Schritt, ein Zweikampf, eine Landung nach einem Sprint und plötzlich steht alles still. Das Sprunggelenk knickt weg, ein Band reißt, vielleicht mit einem knöchernen Bandausriss. Für den Körper beginnt in diesem Moment ein komplexer Prozess, Heilung, Belastungssteuerung und der lange Weg zurück zur Leistungsfähigkeit. Doch eine entscheidende Frage stellt sich immer wieder. Reicht es eigentlich, wieder schmerzfrei zu sein? Oder beginnt die eigentliche Arbeit erst danach? Denn zwischen Therapie und echter Belastbarkeit liegt ein Bereich, der oft unterschätzt wird, das Athletiktraining. Genau darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist jemand, der sich genau auf diesen Moment spezialisiert hat. Den Punkt, an dem aus Rehabilitation wieder Bewegung, Vertrauen und Performance werden. Matthias Blankenburg, Athletiktrainer, Performance Coach und Gründer von Myos My Own Solution. Sein Ansatz, nicht nur Strukturen behandeln, sondern den ganzen Menschen betrachten. Mit Blick auf Bewegung, Nervensystem, Belastung und Mindset. Gemeinsam schauen wir uns heute den Weg nach einer typischen Sportverletzung an. Am Beispiel eines Fußballers mit einer Sprunggelenksverletzung und knöchernem Bandausriss. Was passiert im Körper? Wann beginnt Training wirklich? Und warum entscheidet sich gerade im Athletiktraining, ob jemand nur gesund wird oder wirklich wieder leistungsfähig? Ich bin Mr. F und das ist Medizin Direkt, der Medizin-Podcast Medizin sehen, verstehen, entscheiden.
Ich sag erstmal, Matthias, hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung heute.
Matthias, viele denken bei Reha vor allem an Physio. Warum beginnt der entscheidende Teil oft erst danach im Athletiktraining?
Ja, ich sag mal, der erste Teil der Reha ist natürlich nach akuten Verletzungen sich die Struktur anzuschauen, die Struktur zu behandeln, sie vorzubereiten. Und das Ziel ist es, den Menschen so schnell wie möglich wieder in die Bewegung zu bringen und dann die Rekonditionierung, nenne ich es gerne, dann auch stattfinden zu lassen.
Matthias, jetzt hast du uns ja da schon ein paar Sachen gesagt gerade, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde und wirklich sehr gut. Jetzt hol uns doch mal genau an dem Punkt ab. Wie hat das bei dir begonnen? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Das ist ja tatsächlich erst seit ein paar Jahren so, dass man das macht, auf Athletiktraining.
Also Athletiktraining klingt ja nach High Performance. Das ist es auch. Aber wir haben natürlich nicht nur Hochleistungssportler, sondern wir haben auch Patienten des Alltags. Und es sind für mich nicht nur Menschen des Alltags, sondern eben auch Athleten des Alltags. Jeder hat sein eigenes Anspruchs- und Anforderungsprofil im Alltag. Und somit ist für uns der Unterschied zwischen dem, was wir mit den Menschen tun, natürlich sehr, sehr groß. Da differenzieren wir sehr klar. Aber der Anspruch, mit den Menschen zu arbeiten, ist der gleiche, das gleiche Ziel, nämlich die Bewegung in den Vordergrund zu stellen und eben auch beschwerdefrei und gesund durchs Leben zu schreiten.
Matthias, warum beginnt denn der entscheidende Teil oft erst danach im Athletiktraining?
Naja, ich sag mal, der ganze Prozess bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jemanden wieder in den Alltag voll integrieren, also mit voller Leistungsfähigkeit. Und das kann der Sportler sein, das kann aber auch jemand sein, der einfach den normalen Alltag erlebt. Da entscheidet sich, ob all das, was man vorangestellt hat, mit allen Interventionen auch dazu geführt hat, wo man den oder diejenige dann auch haben möchte. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Moment, denn wenn die volle Leistungsfähigkeit gefordert ist und man noch irgendwelche Restriktionen oder irgendwelche Einschränkungen hat, die das Ganze noch limitieren, dann steht man an einem Punkt, wo man sich dann einfach auch nochmal fragen muss, ist all das, was vorher stattfand, denn dann auch so gelaufen, wie es hätte laufen sollen?
Jetzt komme ich mal mit so einer kleinen kritischen Frage am Rande hin. Wird denn genau der Bereich im System unterschätzt?
Du meinst, die Reha, die erste Phase der Reha, genau, wird die unterschätzt? Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also ich denke, der Anspruch ist bei jedem, denke ich, der gleiche, sowohl auf Patientenseite als auch auf Therapeutenseite, dass das Ziel ist, jemanden wieder vollständig in seine alltäglichen Abläufe zu reintegrieren. Das ist der grundsätzliche Anspruch. Ich glaube, die Unterschätzung liegt darin, dass man Menschen zu sehr auf der strukturellen Ebene beurteilt und zu sehr auf Funktion der Struktur betrachtet und zu wenig den Menschen selbst mitnimmt. Und dazu gehören eben viele andere Faktoren auch, wie Compliance, mentale Einstellungen, wie fühlt sich jemand in so einer Reha? Das ist natürlich kein linearer Verlauf, kein linearer ansteigender Verlauf, sondern das ist wellenförmig. Da gibt's Ups, da gibt's Downs, möglicherweise gibt es auch mal Rückschläge, die man dann eben nicht nur physisch zu bewältigen hat, sondern eben dann auch mental. Und das muss man mit dem Menschen auch besprechen. Und ich denke, da geht die Schere auseinander. Ich denke, dazu gehört Einfühlungsvermögen, dazu gehört die Fähigkeit, gut zuhören zu können und einfach sich mit Menschen einlassen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Skill, den man in dem Bereich besitzen sollte.
Das glaube ich auch, und ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar schon mal vorab für die Antwort von dir, die du wirklich toll beschrieben hast, vor allem auch sehr ehrlich, auch mit dem Einfühlungsvermögen, das ein Therapeut dann einfach auch mitbringen muss, wirklich sehr toll. Jetzt haben wir ja im Vorfeld mal ein bisschen gesprochen, haben gesagt, auf welchen Bereich gehen wir ein, so dass wir die Leute auch mitnehmen können, und haben ja so ein bisschen gesagt, wir bringen das Beispiel eines Sportlers, eines Fußballers mit einer Sprunggelenksverletzung, mit einem gegebenenfalls knöchernen Bandausriss, das so eine Verletzung ist, die tatsächlich ja sehr häufig, ob im Profifußball oder im Profisport, aber auch im Amateursport und ganz normal auch beim Spazierengehen tatsächlich passieren kann. Mhm. Für die Audio-Zuhörer haben wir das jetzt so ein bisschen beschrieben. Für die Video-Zuschauer, die sehen es im Video. Da haben wir es mit eingeblendet. Nimm uns mal mit, was ist denn da der Ausgangspunkt bei so einer Verletzung? Also Verletzungsbild, Einschränkungen, Risiken?
Mhm. Naja, der erste Punkt ist für mich persönlich immer, wenn ich einen Patienten oder einen Spieler in dem Fall, der zu uns in die Praxis kommt, ist der erste Moment für mich immer, wie kommt der Spieler zur Tür rein? Wer ist das? Wie kommt er zur Tür rein? Was sind seine Habits? Was strahlt er aus? Da beginnt für mich eigentlich schon der Teil der Untersuchung oder der Anamnese, weil ich darüber relativ schnell erkennen kann, mit wem ich es zu tun habe und wie ich mit der oder demjenigen dann auch schon ins Gespräch gehen kann. Und die Anamnese ist ja ein erster wichtiger Faktor zur Status Quo-Aufnahme und dann eben auch im Vorfeld für die klinische Untersuchung. Aber darüber definiert sich ganz klar, wie ich jemanden einschätze und wie ich dann auch mit jemandem spreche und wie ich mit jemandem dann auch zusammenarbeite. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja. Jetzt haben wir ja mit dir einen Vollprofi da. Tatsächlicherweise. Ab wann wird denn aus einer Reha ein echtes Training? Und wenn du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorher nochmal erklären könntest, was versteht ihr in eurem Fachbereich als Reha und danach als echtes Training?
Mhm. Also, für mich ist der Anspruch, jemandem, der mit einer Verletzung kommt, sehr zügig wieder in die Bewegung zu bringen. Und ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Für Menschen ist es wichtig, in die Bewegung zu kommen. Training beinhaltet dann verschiedene Aspekte der der Inhaltsstruktur und des Aufbaus, aber für mich ist der Anspruch, jemandem, der etwas erlitten hat, möglichst schnell aufzuzeigen, hey, es ist in Anführungsstrichen, was jetzt diese Sprunggelenksverletzung betrifft, nur der Fuß. Und du hast genügend Strukturen, die darüber liegen, die auch Einfluss auf dieses kleine System haben. Aber wir können schon sehr frühzeitig anfangen, hier wieder aufzubelasten und funktionell wieder etwas zurückzugeben ins System, sodass du schneller wieder auf die Beine kommst. Das ist Punkt 1. Und aber eben auch diese mentale Komponente mitzuspielen. Du musst jetzt nicht warten, bis da unten sich das irgendwie wieder so anfühlt, als könntest du wieder etwas tun, sondern ich zeige dir als Therapeut genau das, was du brauchst. Und das kann schon sehr, sehr frühzeitig wieder anfangen.
Vielen Dank, dass du das so toll erklärt hast. Ich glaube, das ist auch für jeden so ein bisschen verständlich. Was unterscheidet denn deine Arbeit vom klassischen von der klassischen Krankengymnastik?
Wow, das ist, man möchte jetzt damit natürlich niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, dass der größte Unterschied darin liegt, dass Krankengymnastik häufig zu lange auf der Bank stattfindet, dass man zu lange klein denkt und zu wenig die Möglichkeiten ausschöpft, die man eigentlich hat. Und ich glaube, da liegt der größte Unterschied und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich, aber auch für mein Team und für das Konzept Myos, dass wir eine Individualität und auch Myos, also MYOS heißt ja auch My Own Solution, dass wir Individualität und Lösungsansätze entwickeln, die auf individueller Basis passieren und frühzeitig, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, Bewegung wieder stattfinden lassen. Ich glaube, das macht den größten Unterschied.
Jetzt komme ich mit der nächsten kritischen Frage so ein bisschen um die Ecke. Wird dieser Übergang oft zu spät gemacht?
Ja, ich glaube, dass sowohl Therapeuten als auch diejenigen, die es betrifft, sich selbst in solchen Phasen zu wenig zutrauen und vielleicht zu lange in Phasen hängen bleiben. Es gibt ja sogenannte Phasenmodelle in Rehabilitationsprozessen, die an Zeiten gebunden sind, also Tage, Wochen nach Operationen oder auch konservativen Versorgungen. Und ich glaube, man muss von dem so ein bisschen wegkommen, sich nur auf Zeit zu verlassen, weil es gibt auch funktionelle Schemen und man kann Funktionen beurteilen. Und ich glaube, da geht es dann auch wieder so ein bisschen auseinander. Manchmal passt es dann nicht ganz ins Zeitraster und dann ist man vielleicht auch ein Stück weit früher dran, als man denkt, dran sein zu können. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir Funktion beurteilen und eben auch die Compliance des Menschen, der das gerade macht. Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind früher dran, weil sie sehr pushen. Manche sind ein bisschen später dran, weil sie sich noch nicht so richtig trauen. Und ich glaube, da ist wieder dieses Zusammenspiel in der Kommunikation mit der Person extrem wichtig.
Das glaube ich auch. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, genau dieser Übergang, von dem wir gerade gesprochen haben, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass der Patient auch sagt, was er will und wie er es will und dass er auch mitmacht. Weil ihr könnt nicht die Hand auflegen und dann ist alles wieder super, sondern das ist auch immer eine Patientengeschichte mit dabei. Lass uns mal in die nächste Phase reingehen. Die Belastungssteuerung, das ist ja schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie steuerst du denn die Belastung konkret? Nach Gefühl oder mit Daten? Weil das ist jetzt auch mittlerweile ja schon sehr viel auch mit Daten verbunden. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Am Ende des Tages macht es Sinn, beides zu tun. Zum einen erfassen wir natürlich zu bestimmten Zeitpunkten diverse Parameter. Das können Kraftparameter sein, das können Gelenkwinkel sein, Ranges of Motion, das können Seitenvergleiche sein. Wir nutzen auch gerne apparative Diagnostik, um bestimmte Daten zu erheben, auf die wir uns beziehen können. Aber Daten sind eben nicht alles. So, und da ist es dann eben auch wieder wichtig zu gucken, wie ist das Feedback der Person? Und das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, so ein Reha-Prozess ist auch eine Wellenbewegung, ne? Das ist mal besser, das ist mal schlechter. Und deswegen ist für mich jeder Tag eigentlich auch immer wieder eine ganz kleine neue Anamnese. Wenn die Person zur Tür reinkommt, ist das erst immer, wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Was hast du von gestern mitgenommen? Geht's dir besser? Geht's dir schlechter? Und da fange ich an, neu anzusetzen. Ja, nicht übers Ziel hinauszuschießen, nicht zu sehr zu warten, sondern möglichst immer den Sweet Spot zu treffen, der für den Moment optimal ist.
Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können jetzt schon sehen, das sind sehr, sehr viele kleine Puzzlestücke, die aber ineinander greifen müssen, damit einem so ein Training und gerade in dieser Phase der Belastungssteuerung das auch alles einwandfrei funktioniert. Jetzt kommen wir mal in den Leistungsaufbau. Wann beginnt der Aufbau zur eigentlichen Performance?
Es ist, ich kann das gar nicht so klar abgrenzen. Für mich ist ein Sportler mit einer Sprunggelenksverletzung, der hat natürlich extrem viel Anspruch an sich selbst, so schnell es geht, zu dem zurückzukommen, was er eigentlich tut. Und deswegen muss ich mit jemandem auch ganz, ganz klar von vornherein diesen Weg und den Anspruch an Performance-Steigerung oder Performance-Entwicklung oder Wiedererlangen, wie auch immer du es nennen möchtest, sofort zu starten. Und alles, was ich vom ersten Moment an mit der Person tue, soll dazu dienen, die Performance wiederzuerlangen oder sie zu verbessern. Und deswegen ist es für mich, es gibt für mich nicht so diesen einen Moment, wo dieser Cut da ist und ich sage, okay, jetzt fangen wir an mit der Performance, sondern du performst schon auch im Rahmen deiner Möglichkeiten mit der Verletzung so gut es geht und auf dem höchsten Niveau, auf dem ich dich haben möchte.
Ich habe mir genau diese Antwort gewünscht, Matthias, und ich bin dir auch sehr, sehr dankbar dafür. Was fehlt denn vielen, wenn sie in Anführungsstrichen fertig therapiert sind?
Was fehlt den meisten, wenn sie fertig? Ja, also ich glaube, wir haben den Moment, wenn wir jemanden therapiert haben oder durch diesen Prozess zurückgeführt haben, dieser Transfer zurück in den Verein, um dann zu wissen, ja, wo stehe ich jetzt? Was passiert, wenn ich jetzt zurück beispielsweise in den Verein komme? Was machen die mit mir? Was kann ich mir selbst zutrauen? Hierfür ist es wichtig, dass wir die Verantwortung dafür tragen, dass da eine gute Übergabe stattfindet und dass dann eben auch die Departments in den Vereinen dafür sorgen, dass es da nahtlos weitergeht und dafür Sorge tragen, dass das Selbstbewusstsein und die Konfidenz des Athleten weiterhin gefördert wird, dass er körperlich und mental immer am gleichen Punkt steht. Verstehst du, was ich meine? Also, dass da eine Balance ist, dass er sich körperlich nicht besser fühlt, als er mental drauf ist, weil er sich vielleicht noch nicht so richtig traut, aber er könnte. Aber genauso umgedreht, dass er sich nicht mental stärker fühlt, als es sein Körper eigentlich hergibt, weil das sind immer die Momente, wo es dann auch zu Rezidiven kommen kann.
Ja. Ja? Das ist sehr gut angesprochen. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin ja auch froh, dass in den letzten Monaten und auch Jahren schon das immer mehr auch rauskommt, gerade weil du das Thema auch Profisportler angesprochen hast, egal in welchem Bereich jetzt, ob das Fußball, Leichtathletik, Handball, Tennis oder sonst irgendwas ist, dass die ja auch sagen, ja, also ich bin gesund oder mir geht's jetzt wieder gut, ich bin wieder
von der ganzen Physik, von der Athletik bin ich wieder hergestellt, aber der Kopf ist noch nicht so weit. Mhm. Das ist ja schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Ding. Wie weit ist denn der Kopf? Also ist die Therapie schneller gewesen, als der Kopf das eigentlich verarbeiten kann? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir mit Sicherheit in der einen oder anderen Folge nochmal genauer darauf eingehen. Jetzt hast du mir Gott sei Dank den Übergang sehr, sehr leicht gemacht. Wir haben den nächsten Step so ein bisschen Profisport als Labor genannt. Profisport ist ja wie ein Hochleistungslabor eigentlich. Was können denn, sage ich mal, der normale Patient, der nicht professionell in einem Verein oder in seinem Bereich, den er sportlich durchführt, lernen von genau diesem Patienten?
Der normale Patient vom Profisportler. Also ich denke, dass der Profisportler sich auf das, was er eigentlich tut, und zwar high zu performen, abliefern zu müssen, diesem großen Druck sich auszusetzen und dem auch gerecht zu werden. Ich glaube, da lässt sich der normale Patient, weil er eben vielleicht auf physischer Ebene nicht dem Gleichen ausgesetzt ist, aber mental schon. Ich glaube, da ist die Möglichkeit, dass der normale Patient vom Profi auch lernen kann. Und da gibt es tolle Podcasts und da gibt es auch tolle Interviews von Sportlern, die ihr Mindset nach außen tragen, wie sie solche Reha-Phasen oder solche extreme Phasen von ganz oben nach ganz unten zu fallen, profitieren können. Sich anzuhören, was durchleben diese Menschen in solchen Phasen und was kann ich daraus ziehen, um mein eigenes Mindset so ein Stück weit zu adaptieren, und aus dem Negativen mir das Bestmögliche doch irgendwie noch rauszuziehen, um aus dem Minus einfach ein Plus zu machen. Und ich glaube, da kann man viel lernen und Mindset bewegt die größten Berge.
Matthias, vielen Dank dafür schon mal für die Antwort. Jetzt kommen wir mal ganz speziell zu dir. Mhm. Du hast ja einen ganz speziellen Ansatz, könnte man jetzt sagen, man könnte es auch individuell nennen. Sehr strukturiert. Warum bist du von deinem Ansatz überzeugt? Und nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Ansatz rein nochmal. Zusammengefasst, was wir vorher so schon immer wieder angesprochen haben.
Warum bin ich von meinem Ansatz überzeugt? Wenn ich das nicht hätte, wenn ich keine Überzeugungskraft in das hätte, was ich tue, ich glaube, dann wäre ich nicht authentisch. Von daher glaube ich sehr an das, was ich tue. Und über die Zeit hat es sich natürlich auch gezeigt, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, mit der gleichen Überzeugung entweder zu uns kommen, weil sie es von jemand anderem gehört haben oder das Gleiche erlebt haben, was andere bei uns schon erlebt haben und dadurch mit Überzeugung auch wieder gehen. So, das ist mal das eine. Was macht unseren Ansatz aus? Ich denke, dass es wichtig ist, weit über den Tellerrand hinauszuschauen und eben nicht nur Strukturen oder die verletzten Areale anzuschauen, sondern ganzheitlich den Menschen zu betrachten und alle Aspekte, die Einfluss auf eine Verletzung oder auf das körperliche System haben können, mit zu betrachten. Dazu gehören eben auch das Nervensystem. Dazu gehören Zähne. Die Zähne sind extrem wichtig im Kontext zu Entzündungen im Körper, Einfluss aufs Nervensystem, Einfluss auf Statik und all das, wenn man das alles mit an Bord nimmt in seinen Betrachtungsweisen, ist ein absoluter Mehrwert in der Herangehensweise und dann eben auch im Umgang mit Menschen zu arbeiten. Und es macht aus meiner Sicht mehr als Sinn, 360 Grad zu blicken und zu denken.
Auf jeden Fall
Ich fand den Ansatz jetzt gerade ganz gut oder die Beschreibung ganz gut mit den Zehen. Es gibt ja tatsächlich aktuell einen deutschen Nationalspieler, der sich ja auch die Weisheitszähne ziehen hat lassen, weil die Verletzungsphasen einfach zu oft waren, zu häufig waren und tatsächlich dadurch gezeigt hat, dass es weniger geworden ist. Finde ich sehr interessant, dass du das auch nochmal hier mit ansprichst. Und dann hast du jetzt gerade noch was gesagt. Die Veränderung über die Zeit, wie du das Ganze aufgebaut hast. Was hat sich denn bei dir über die Jahre denn so verändert?
Also, man sammelt ja Erfahrung über die Jahre. Und ich bin jetzt, ich würde mich jetzt schon als alten Hasen bezeichnen. Die Zeit, die ich jetzt hatte, um Erfahrungen zu sammeln, mit Menschen zu arbeiten, Athleten zu betreuen, am höchsten Hoch, am tiefsten Tief. Ich denke, dass die Erfahrung, mit jemandem zu haben, gemeinsam etwas zu erreichen oder etwas aufzubauen, das Beste und Wichtigste ist, was du haben kannst. Das kann kein Lehrbuch. So. Ich hatte aber auch einen Moment, bei dem ich meinen Blickwinkel im Umgang mit dem Körper sehr stark verändert habe. Und das war der Punkt, als ich merkte, dass eben dieses biomechanische und dieses Arbeiten mit Muskelstruktur in Ketten und so weiter, dass das nicht ausreicht, sondern dass da andere Aspekte auch noch eine Rolle spielen. Und das ist das Nervensystem. Und es gibt ein Institut in Amerika, SeaHealth, die sich sehr auf das Nervensystem, auf Hirnareale, auf periphere Nerven, auf das zentrale Nervensystem. Also es geht sehr in die Neuroanatomie und Neurofunktionalität rein, die sich sehr, sehr darauf beziehen und die Zusammenhänge zwischen körperlicher Performance und dem Nervensystem herstellen. Und ab dem Moment, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, und das ist wirklich ein extrem komplexer und vielseitiger Weg, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Es ist nicht einfach, die Dinge zu verstehen. Aber ab dem Moment hat sich mein Mindset ganz klar verändert, wie ich Dinge betrachte, wie ich sie angehe und wie sehr unser Nervensystem Einfluss auf unsere Bewegung in unserer Umgebung hat.
Auf jeden Fall. Man kann ja auch, wenn man, und das würde ich eben empfehlen, euren Social-Media-Kanal verfolgt, dann sieht man auch immer wieder, was sich da auch ändert. Also man kann das jetzt gar nicht so pauschal sagen, das und das hat sich über die Jahre verändert, wenn das so ein bisschen beobachtet. Jetzt hast du ja auch wieder mitgeteilt, zwei Geräte fliegen raus, ein neues kommt rein. So verändert sich das auch. Und ich glaube, das ist auch dieser Schlüssel für das Ganze auch, sich mit der Zeit mitzubewegen, nicht zu extrem, nicht zu viel Gerät, also Mechanik, Daten und so, sondern auch Körpergefühl und diesen Mittelweg zu finden, ist ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube, das macht es auch tatsächlich bei dir sehr, sehr speziell. Was sind denn so typische Trainingsfehler, wo du sagst, was die Leute falsch machen beim Training?
Meinst du in der Zusammenarbeit der Therapeuten mit den Patienten oder die Trainierenden selber?
Die Trainierenden selber. Also wenn wir zum Beispiel das Joggen anschauen, Stabilität, Kraftbasis.
Also ich glaube, dass viele Menschen sich in dem, wie sie sich bewegen und wo sie sich bewegen, entweder zu wenig auskennen oder selbst überschätzen. Also grundsätzlich halte ich es für richtig, dass Bewegung ein Lebenselixier für uns alle ist. Jetzt kommt es eben darauf an, in welchem Umfeld bewege ich mich, was mache ich sportlich und welche körperlichen Voraussetzungen bringe ich mit und was kann ich dazu beitragen, dass ich das, was ich tue, auch auf eine gesunde Art und Weise tue. Und so wie du sagst, man sieht häufig Menschen, die laufen und ohne ein geschultes Auge zu haben, kann ich beurteilen, so ein Stück weit laienhaft auch, ob das jetzt gut ausschaut oder nicht gut ausschaut. Und das fängt beim Schuhwerk an. Das geht über die persönlichen Skills weiter. Also was macht das Knie? Was macht die Hüfte? Was macht der Oberkörper? Und ich denke, dass da viel Potenzial ist, Menschen auch nochmal ein Stück weit anzuleiten und ihnen aufzuzeigen und zu sagen, du, es gibt da ein paar Dinge, die könnte man ändern durch externe Einflüsse, möglicherweise durch Einlagen oder andere Tools. Ja. Aber eben insbesondere auch, und das halte ich für noch viel, viel wichtiger, den Menschen die Bewegung zu zeigen, sie zu coachen, sie anzuleiten, dass sie ein besseres Verständnis dafür haben, was sie tun und wie sie es tun.
Und Matthias, jetzt haben wir ja vorher schon mal ein bisschen über das Mentale gesprochen. Mhm. Kannst du uns mal ganz kurz mit reinnehmen, wie trainierst du Vertrauen in den Körper?
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die lernst du nicht. Die steht in keinem Lehrbuch. Es ist so, ich sage immer, entweder hast du es oder du hast es nicht. Entweder hast du es mehr oder du hast es weniger. Ich glaube, dass man ein Gefühl und Antennen dafür haben muss, wie man mit jemandem arbeitet, wie man mit jemandem spricht, wie ich jemanden abhole. Und Vertrauen in den Körper reinzubekommen oder wiederzuerlangen, passiert bei mir durch viel Kommunikation. Ich frage permanent im Training, wie fühlst du dich mit dem, was wir gerade tun? Ich bin ganz viel auf Feedback angewiesen. Und dann merke ich oder kriege ich als Feedback, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich noch nicht gut an. Kann ich progressiv sein? Muss ich regressiv sein? Ich erlebe und schaue sehr, sehr genau hin und ich glaube, da habe ich ein sehr geschultes Auge mittlerweile, wie jemand etwas tut. Strahlt er eine Sicherheit aus in dem, was er tut? Strahlt er es nicht aus? Will er mehr? Will er weniger? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nochmal zur Verletzung zurückgeht und die Menschen nochmal mit dem konfrontiert, was da eigentlich passiert ist, um da auch eine Traumabewältigung stattfinden zu lassen. Kann ich mir das anschauen? Was ich hatte jetzt einen Spieler aus der österreichischen Liga, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und konnte sich bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei uns war, nicht anschauen, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Rehabilitation, dass man nicht nur physisch heilt, sondern dass man auch seelisch heilt, um die volle Performance wieder zurückzukriegen.
Vielen Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast und auch so ein paar Beispiele, auf was da einfach auch ankommt. Lass uns mal zu unserem Sprunggelenk kurz zurückkommen. Mhm. Wie würdest du so ein Sprunggelenks, Knöchel einer Bandausriss, wie auch immer, therapieren? Warum sind gewisse Übungen wichtig und was trainierst du da genau? Mhm.
Also es ist, so ein Prozess ist natürlich schon lang. Also es kommt immer auf den Schweregrad der Verletzung an, auf die beteiligte Struktur, auf das, was dann im Körper passiert. Ich meine, am Anfang ist da erstmal die Phase der Immobilisation. Das heißt, wir haben Schwellung, wir haben Rötung, es entsteht Wärme. Also wir haben all das in der Struktur, was dazu führt, dass dem Körper erstmal signalisiert wird, hey, da unten ist gerade was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Dem Ganzen voran steht natürlich Schmerz, was durch unser Nervensystem im Prinzip ausgelöst wird. Schmerzverarbeitung und dann eben die zu startenden Interventionen. Am Anfang kannst du mit der Struktur nicht viel machen. Das ist erstmal Gesetz. Am Anfang geht es erstmal darum, die Struktur zu entlasten, die Schwellung zu reduzieren, den Entzündungsprozess, der da ist, auch erstmal stattfinden zu lassen. Das ist wichtig. Ich erlebe es immer wieder, dass mit Kälte gearbeitet wird und sehr viel Kaltes appliziert wird, um logischerweise Schmerz zu reduzieren. Aber das hat natürlich auch Einfluss auf den Entzündungsprozess und wir brauchen diese Entzündungsmediatoren, um eben auch Heilung da unten stattfinden zu lassen. Deswegen da auch mit Vorsicht, aber ich kann natürlich durch darüberliegende Strukturen, wenn es jetzt das Sprunggelenk ist, dann liegt darüber sehr, sehr viel, wenig darunter, aber ich kann an anderen Strukturen arbeiten, die dazu führen, dass ich schneller wieder meinen Fuß einsetzen kann, um in einen normalen Gang zurückzukommen. Ja, der Gang ist am Anfang ganz, ganz wichtig. Es gehört dazu, dann sanfte Mobilisationen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten durchzuführen, die Bewegung wieder langsam zurückzubringen, passiv, aktiv, dann auch wieder muskulär anzusteuern. Und ich kann dir jetzt eine Stunde lang Minimum darüber erzählen, wie ich vorgehen würde, so eine Struktur anzugehen. Aber das Wichtigste ist, und ich komme immer wieder darauf zurück, dass man der Person vermittelt, hey, das ist wirklich nicht schön, was du da hast. Aber du kannst schon ganz viel machen, um dich darauf, um deinen Fuß darauf vorzubereiten, schneller wieder in die Belastung zu kommen. Noch einen letzten Satz dazu. Wir haben ein ganz tolles Gerät. Das ist ein Anti-Schwerkraft-Laufband. Und zwar kann ich Menschen mit einer akuten Verletzung schon sehr früh da wieder reinstellen, die Schwerkraft wegnehmen, den Körper total entlasten und die, und auch schon fast in der akuten Phase langsam wieder beginnen zu gehen, zu spüren, Dynamik zu entwickeln und dann eben auch der Person zu vermitteln, hey, ich kann mich bewegen, ich bin schon wieder am Gehen, das macht mit dir mental natürlich brutal viel.
Auf jeden Fall. Man sieht ja auch, das wird immer häufiger jetzt auch hergenommen bei den Zentren, die es überhaupt haben. Meistens sind ja die Investitionskosten auch dafür so hoch, dass das tatsächlich ja noch nicht mal alle Fußballvereine haben. Ich find's toll und bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du uns mal auf diesem Weg da mitgenommen hast. Jetzt haben wir ja ein System, also ein Gesundheitssystem und die Realität. Gibt es in unserem Gesundheitssystem eigentlich Raum für gutes Athletiktraining?
Es ist nicht so einfach. Ich meine, unser Gesundheitssystem unterstützt ja vor allem in Momenten, wenn die Leute krank sind. So, und Krankheit heißt, ich gehe zum Arzt, ich bekomme ein Rezept, ich gehe zur Physiotrainingstherapie und lass mich dann therapieren. Ich finde es wichtig, dass wir von unserem Mindset verstehen, dass Prävention der deutlich sinnvollere Weg ist, Dinge anzugehen, um Verletzungen vorzubeugen. Das ist mal der grundsätzliche Ansatz. Ich denke, dass Menschen immer erst dann intensiv in ihre Gesundheit investieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. So. Und ich glaube, da muss es einen Wechsel geben, dass man proaktiv dafür sorgt, auch finanziell, das gehört einfach dazu, dass man Wege findet, seine Gesundheit präventiv auf ein Fundament zu stellen, mit dem ich möglichst langfristig gut funktionierend meinen Alltag oder meine sportliche Aktivität ausführen kann. Und ich glaube, das ist so in Bezug auf unser Gesundheitssystem schon ein Aspekt, wo ich Schwächen im System, auf Systemseite sehe, aber eben auch Schwächen im Individuum sehe, wie man Gesundheit eigentlich angeht.
Matthias, vielen lieben Dank für die offenen Worte und dass du es auch so ausgeführt hast und auch gleich gezeigt hast, okay, es gibt vielleicht im System ein Problem, aber dieses Problem kann man lösen. Dafür findet man eine Lösung. Finde ich klasse. Jetzt haben wir ja mal Richtung Ende hin unsere Kategorie, da fragen wir mal den Profi. Mhm. Drei Dinge, die du jedem Verletzten über Training mitgeben würdest.
Jedem Verletzten. Okay. Also, als allererstes, meine erste Empfehlung ist, stelle dich der Situation mit voller Akzeptanz und schaue nicht nach hinten, sondern schau nach vorne. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Das zweite ist, vertraue dich Menschen an, die dich dabei unterstützen, bestmöglich wieder zurückzukommen. Und das sind nicht nur Therapeuten, sondern das ist auch das Umfeld, in dem du dich bewegst, Familie, Freunde, Kinder etc. Das gibt unglaublich Kraft. Und wenn du denn dann schon zurück bist, dann tue alles, dass das, was dir passiert ist, möglichst nicht nochmal passiert und sorge dafür, dass du eigenverantwortlich, eigenständig und mit eigenen Routinen bestmöglich deinen Körper auf die Säulen stellst, um eben performen zu können. Das sind die drei Dinge, die ich sehe.
Matthias, vielen lieben Dank für die wirklich wertvollen Tipps und für die tolle Beschreibung auch. Und ich sag zum Ende, vielen lieben Dank, dass du Gast warst heute bei Medizin Direkt.
Sehr gerne.
Ich kann nur jedem empfehlen, schaut mal auf der Website vorbei, schaut auf der Instagram-Seite vorbei. Ihr findet alles in den Shownotes auch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, 5 Sterne und so weiter. Und sag vielen lieben Dank, dass du euer Gast hier warst.
Ich danke auch. Danke.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.